SRF 2 Kultur.
Sie hören die Sendung Kontext, am Mikrofon Anita Vollmond. Erdbeben sind neben Hochwasser die größte Naturgefahr der Schweiz. Das zeigen Schadensstatistiken, aber auch die Aufzeichnungen und Messungen des Schweizerischen Erdbebendienstes, kurz SED. Seit mittlerweile genau 100 Jahren überwacht der SED die Erschütterungen in und um den Schweizer Boden. Und die Arbeit geht ihm nicht aus. Kommen doch zu den natürlichen Beben neuerdings auch immer mehr künstlich ausgelöste, Geothermiebeben etwa. Wie sich Erdbeben immer besser überwachen lassen und wo die größten Herausforderungen in Sachen Erdbebenschutz liegen, darüber spreche ich nun mit Stefan Wiemer, dem Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes. Stefan Wiemer, Sie sind Geophysiker. Da könnten Sie ja eigentlich auch Wetterprognosen machen von der Ausbildung her oder Ozeanphysik oder Sie könnten Planeten erforschen. Warum nun sind Sie gerade Seismologe geworden? Was fasziniert Sie da?
Erdbeben, ich muss gestehen, es ist ein bisschen zufällig in meiner Berufswahl. Ich wusste auch nach meinem Abitur in Deutschland nicht so ganz genau, wo ich hin will. Geophysik hörte sich interessant an und im Laufe des Studiums habe ich dann meine Liebe zur Erde eigentlich entdeckt und mich dann in der Seismologie, also der, wirklich der Kunde der Erdbeben, weiter vertieft. Und was mich fasziniert, ist diese Kraft der Erdbeben, dieses Unvorhersehbare des Ganzen, der Prozess, den wir bis heute eigentlich nur sehr begrenzt verstehen und wo wir doch sehr viel lernen können, auch über die Erde.
Diese Kraft im Untergrund löst ja bei vielen Menschen auch Ängste aus. Wenn man an Erdbeben denkt, geht Ihnen das heute manchmal auch noch so?
Das geht mir sicher so. Also die Schweiz ist ja ein Gebiet, wo man relativ selten eigentlich Erdbeben hat. Aber ich bin sicher, dass wenn ich wirklich in einem schlimmen, katastrophalen Erdbeben bin, ich wie alle anderen Menschen auch genauso erschreckt und bestürzt und verwirrt sein werde.
Haben Sie denn ein größeres Erdbeben vielleicht auch selbst schon erlebt?
Das Größte, was ich erlebt habe, allerdings aus einer gewissen Distanz, das war in Alaska. Ich habe in Alaska meine Doktorarbeit gemacht und da waren wir gerade abends mit einem Volleyballteam am Spielen. Dann ist ein Magnitude knapp 6 Beben, also schon ein Beben, wo es deutlich schüttelt, also durch den Raum gegangen und wir waren mitten im Spiel dann angehalten und haben versucht zu verstehen, was da eigentlich genau passiert. Es hat die Lampen gerappelt. Es war gerade so, dass wir überlegten, ob wir jetzt rausrennen sollen. Es hatte so da in Fairbanks keine Schäden gegeben. Und wir haben es auch ein bisschen falsch eingeschätzt, muss ich gestehen. Wir haben gedacht, es sei viel kleiner und viel näher. Und dann die Nacht später doch damit verbracht, Instrumente fertig zu bekommen, die dann ins Gelände rausgingen. Das war bislang das größte Beben.
Das war Magnitude 6, sagen Sie? Also das ist ja unglaublich stark für Schweizer Verhältnisse.
Das ist richtig. Es gibt auch in der Schweiz Magnitude 6. Aber das eine, was halt wichtig ist über Erdbeben, ist, dass ein Beben an sich, wenn Sie also auf der grünen Wiese stehen, überhaupt kein Problem ist. Es ist sogar auf eine Art, glaube ich, ganz interessant, weil der Boden schüttelt. Man kann bei großen Beben sogar vielleicht Wellen sehen, die sich ausbreiten über die Erde. Das Problem ist wirklich dann, wenn diese Erdbebenwellen mit Sachen zusammenstoßen, die wir Menschen gebaut haben. Häuser halt, die nicht darauf ausgelegt sind, dass solche Dinge alle Jahrzehnte, Jahrhundert Jahre mal irgendwann kommen können. Und dann kann es halt zu diesen katastrophalen Folgen kommen.
In der Schweiz, da haben Sie jetzt selbst gesagt, da sind die Erdbeben ja deutlich kleiner im Normalfall als Magnitude 6 und höher. Sie messen ja im Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich all diese Erdbeben ganz genau und rund um die Uhr mit, glaube ich, über 100 Geräten in der ganzen Schweiz. Wie stark und wie oft bebt es denn in der Schweiz, wenn wir mal so die Gefahrenlage in der Schweiz etwas anschauen?
Also es bebt in der Schweiz regelmäßig, allerdings halt weniger stark, als es beispielsweise in Japan oder in Kalifornien bebt. Das liegt daran, dass einfach bei uns die sogenannte Plattentektonik, wie sich also die Erdplatten gegeneinander verschieben, deutlich weniger stark bewegt. In Kalifornien vielleicht mit 40 Millimetern pro Jahr, in Japan noch mehr. Bei uns ist das vielleicht nur 1 Millimeter oder noch weniger pro Jahr. Und das führt dazu, dass wir auch deutlich weniger Beben haben. Bei uns kommt ein Magnitude 6 Beben, also eins, wo es wirklich stark schüttelt und dann auch Schäden auftreten können, die substanziell sind, vielleicht alle 50, alle 100 Jahre mal vor. Kleinere Beben, die meistens nicht gespürt werden, haben wir täglich. Also wenn Sie auf unserer Webseite nachsehen, würden Sie sehen, 3, 4, 5 kleine Beben pro Tag werden bei uns aufgezeichnet. Gespürt werden davon nur 10, 20 pro Jahr vielleicht.
Und wenn wir jetzt 100 Jahre so zurückgehen, was war da so das stärkste Beben?
100 Jahre zurück, also eins der stärksten war das Beben in Visp. Das hat also wirklich die Schweiz im 1855 Wallis. Im Wallis stark durchschüttelt. Da hat es starke Schäden gegeben auch. Das war knapp Magnitude 6,1. Also so ein Beben, wie man es heutzutage auch in Italien, in L'Aquila hatte, wie in Christchurch derartige Beben aufgetreten sind. Das sind Beben, die auch bei uns kommen. Nur wie gesagt, vielleicht nur alle 50, alle 100 Jahre.
Das stärkste Beben, glaube ich, in der Schweiz und auch in ganz Europa nördlich der Alpen, das war ja jenes von 1356 von Basel.
Richtig,
mit einer Magnitude von 6,7 oder sowas.
6,7, 6,5, so genau kann man das natürlich in der Vergangenheit dann auch nicht mehr festlegen. So, das war ein sehr starkes Beben, das hat Glocken in Paris klingen lassen, das ist in halb Mitteleuropa gespürt worden und das hat auch lokal natürlich viele Schäden angerichtet.
Die Münstertürme sind eingestürzt zum Beispiel.
Die Münstertürme sind zum Teil eingestürzt, richtig, es hat Tote gegeben, es hat ein Vorbeben gegeben, deshalb waren viele Leute auch draußen schon und es hat auch Brände gegeben, immer ein Problem mit Erdbeben. Also teilweise sind die Sekundärschäden eigentlich das größere Problem. Und man muss sich vor Augen führen, dass Basel natürlich 1356 ein mehr oder weniger kleines Dorf war in unserem heutigen Verständnis. Also das Risikopotenzial, wie viele Leute jetzt heutzutage leben, ist natürlich viel, viel größer geworden.
Ich habe jetzt vorher gar nicht gefragt. Im Wallis haben Sie auch gesagt 6,1. Mhm. Das weiß ich jetzt schlicht nicht mehr. Hat es dort auch Verletzte und möglicherweise Tote gegeben?
Es hat auch dort Tote gegeben. Ich wüsste selber nicht ganz genau, wie viele im Moment. Es ist schon so, dass im Wallis halt auch die Bevölkerungsdichte relativ gering war und in dem Beben ist einiges zerstört worden, aber es sind nicht so viele Häuser zusammengefallen. Man muss auch da immer halt sehen, wo genau ist das Beben gewesen und wo sind die Häuser relativ dazu und das macht dann halt den Unterschied in dem eigentlichen Schadensbild, das man dann sieht.
Wallis und Basel sind ja so die beiden Hotspots eigentlich für Erdbeben in der Schweiz, stärkere Erdbeben in der Schweiz. So ein Beben wie jetzt das Basler Beben, das historische, so ein wirklich starkes. Wie oft passiert so etwas? Was ist da die statistische Wahrscheinlichkeit? Wann kommt das nächste?
Also bei uns gibt es so im schweiznäheren Umfeld eine Magnitude 6,5 bis 7, also ein wirklich katastrophales Beben, vielleicht alle 500, alle 1000 Jahre. Also schon eher selten, nur wenn man es genau sagen will.
Da wäre wieder eines fällig, oder?
Na ja, gut, das kommt halt genau darauf an. Es ist halt schon so, dass wir nicht wissen weiterhin, wann Beben eigentlich kommen. Wir können Erdbeben nicht vorhersagen. Und sie kommen zwar im Durchschnitt regelmäßig, das heißt, ich kann sagen, sie kommen alle 500, alle 1000 Jahre, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob das nächste nun morgen in 100 Jahren oder auch erst in 500 Jahren kommt. Das ist alles noch in dieser Schwankung drin und so weit verstehen wir Beben nicht hier oder auch sonst wo in der Welt, um genau sagen zu können, das nächste kommt jetzt oder ist überfällig oder ist unterfällig.
Gut, also vorläufig leben wir mit unseren kleinen Beben weiter und hoffen, es geht noch lange so weiter und kommt nicht gerade nächstens wieder so ein ganz großes Beben. Es ist eigentlich schon fast erstaunlich, wenn man hört, dass Erdbeben in der Schweiz die größte Naturgefahr sein sollen. Also wenn wir jetzt von unserer heutigen Erfahrung so das Ganze anschauen, schätzt man Erdbeben nicht als so große Gefahr ein.
Genau, und das ist halt eines der Probleme des Ganzen. Wir nehmen das, was wir alltäglich erfahren, als normalerweise das, was gefährlicher ist. Wir haben starke Regen jedes Jahr. Wir haben Lawinen jedes Jahr. Wir haben andere Naturgefahren sehr häufig. Und Erdbeben, welche die Schaden anrichten, kommen halt deutlich seltener, aber sie haben ein größeres Schadenspotenzial. Ein Beben wie beispielsweise das Beben in Basel, das würde heutzutage 20 Milliarden, 50 Milliarden, 80 Milliarden Franken an Schaden anrichten und einige tausend Tote wahrscheinlich kosten. Das heißt, der Fußabdruck eines solchen Bebens wäre sehr groß. Man würde es nicht nur wie beispielsweise eine Lawine in einem Tal oder in wenigen Tälern haben, sondern ein Gutteil der Schweiz hätte dann halt Schäden zu rechnen von kleinen Kaminabbrüchen bis hin zu wirklich total zusammenfallen.
Es ist ja interessant, die Schweiz, die hat als erstes Land weltweit eine ständige Erdbebenbeobachtung eingerichtet, noch vor dann 1914 der Schweizerische Erdbebendienst offiziell gegründet war, gab es eine Kommission mit Fachleuten. Und das war noch vor Ländern wie Italien oder Japan, so klassische Erdbebenländer. Haben Sie da eine Erklärung, warum die Schweiz da so aktiv war?
Ja, es ist noch ein spannendes Thema eigentlich. Also 1878 wurde die Erdbebenkommission gegründet mit dem Ziel, also Beobachtungen über Erdbeben zusammenzutragen. Das war mehr ein freiwilliger Verein. 1914 wurde das dann in eine öffentliche Anstalt überführt, die dann jetzt an der ETH angesiedelt ist. Warum? Es gibt nicht nur eine Erklärung, es gibt so verschiedene. Es war im Zeitgeist weltweit gerade so im Aufbruch der Naturgefahren. Man versuchte, die Erde besser zu verstehen. Und in Japan und Italien wurde zur gleichen Zeit oder knapp danach halt auch ähnliche Sachen gegründet. Es hat gerade im Jahr vorher ein Erdbeben gegeben, 1877, hier in der Gegend von Hinwil. Magnitude 4,4, das deutlich verspürt wurde, vielleicht leichte Schäden auch gemacht hat. Also das war in der Zeit. Und dazu kommt, dass die Schweiz eine gewisse Tradition hatte im Geologie. Geologie, eine ältere Disziplin eigentlich. Man versuchte, die Alpen zu verstehen, die Gesteine zu verstehen. Man hatte Theorien darüber, wie diese Alpenbildung eigentlich passiert. Und man hat halt die Erdbeben versucht, auch in dem Kontext zu verstehen, zu sehen, ist es denn die schrumpfende Erde? Das war die Idee, die Welt schrumpft eigentlich und diese Kräfte dadurch würden dann halt zu Auffaltungen führen und das zu Erdbeben. Und durch das Studium der Erdbeben wollte man halt auch die Geologie dann besser verstehen.
Nun, mit einer schrumpfenden Erde haben Erdbeben nichts zu tun, sehr wohl aber mit Plattentektonik. Sie haben das am Anfang erklärt, Stefan Wiemer. Unser Wissen ist gewachsen in den letzten 100 Jahren und auch die Überwachungsmethoden des Schweizerischen Erdbebendienst haben sich verändert. Wo, würden Sie sagen, hat man die größten Fortschritte gemacht?
Es hat sich wirklich vieles gewandelt. Also das erste Seismometer, das man so nennen kann, wurde Hilde hier in der Schweiz 1907 installiert, in Degenried auch. Zürich-Degenried war eins, was dann kurz danach installiert wurde. Und das waren noch Massen von vielen Tonnen, wo man halt dann benutzt hat, um diese Beben aufzuzeichnen. Und es hat Tage, Monate gebraucht, bis man die Daten ausgewertet hat. Auch später noch musste man halt Aufzeichnungen machen mit Rußschreibern und die über wirklich lange Zeit auswerten. Heutzutage ist es halt so, dass wir innerhalb von Sekunden eigentlich die Informationen über ein Erdbeben von all unseren Stationen bei uns zentral haben, auswerten können. Und wir können sogar hingehen und in wenigen Fällen schneller sein als die Wellen. Wir wissen also, dass ein Erdbeben sich gerade ausbreitet und können unter Umständen sogar Vorwarnungen rausgeben. Also der Wandel ist eigentlich hauptsächlich durch Technologie getrieben. Die Kommunikationstechniken, die Computertechniken ermöglichen uns jetzt ganz, ganz anders an das Problem heranzugehen.
Sie sagen, Sie können zum Teil sogar Vorwarnungen herausgeben. Das sind aber dann Vorwarnungen von ein paar Sekunden, oder? Das reicht mir als jetzt Frau von Mont in einer Privatwohnung irgendwo im vierten Stock dann nicht, um rechtzeitig nach draußen zu kommen.
Richtig, das ist so und es wäre auch in der Schweiz was, was wahrscheinlich sich nicht wirklich lohnt, weil es so selten vorkommt, derartig große Beben. Es ist was, was man in Japan, in Kalifornien aktiv eigentlich verfolgt und man muss sich gut überlegen, was man mit sowas, so einer Warnung machen kann. Man kann also gewisse automatische Prozesse stoppen, man kann Züge anhalten, man kann Züge verlangsamen, man kann Gasleitungen möglicherweise abstellen. All solche Maßnahmen können sehr effizient und kostennutzend eigentlich sein. Ob es dann etwas bringt, Menschen zu warnen, ist eine gewisse Frage. Aber die Information zu haben, und Sie wissen ja, auf Ihrem iPhone, Android, haben Sie heutzutage jegliche Information jederzeit zugreifbar. Das kann auch wertvoll sein, weil Sie wissen, was los ist. Sie sind informiert, Sie können sich möglicherweise auch sinnvoller verhalten und möglicherweise vielleicht hier in diesem Radiostudio Schutz vor diesen Leuchtungen da oben suchen, die auch nicht so sicher sind und unter den Tisch krabbeln.
Also Sie können gewisse Informationen geben, die wertvoll sind, aber wirklich vorwarnen rechtzeitig, das ist heute noch nicht möglich.
Das ist heute, also wir wissen nicht, wann das nächste Beben kommt. Wir können nicht Erdbeben vorhersagen. Das ist ein Traum der Menschheit allgemein, der Seismologen sowieso und etwas, wo seit vielen Jahren, Jahrzehnten dran geforscht wird. Aber es bleibt so, dass momentan niemand, weder ihr Hund noch ihr Papagei noch ihr Seismologe in der Lage ist, Erdbeben vorherzusehen. Es scheint also so, als ob das ein Phänomen ist, das halt einige Kilometer unter unseren Füßen stattfindet und sich sehr spontan dann wirklich dieser Bruch ereignet, sodass wir vielleicht nie wissen werden, wann es denn genau kommen wird.
Man weiß ja vieles nicht über den Untergrund. Und auch manchmal, wenn ich so Informationen lese rund um Erdbeben, denke ich denn an dieses viele Nichtwissen, das es da gibt, die zum Beispiel, wenn es darum geht, wie kann man Anlagen und Bauten erdbebensicher machen, die ein großes Gefahrenpotenzial haben, wie Staudämme. Die sollen ja so sicher sein, dass sie auch Erdbeben standhalten, die nur alle 10.000 Jahre mal stattfinden. Da frage ich mich dann, ist das überhaupt möglich? Kann man das berechnen?
Das ist nicht einfach. Man muss dann, wir nennen das Extrapolieren, man muss also von dem, was man weiß, in das hineingehen, was man nicht so genau weiß. Es ist nicht unmöglich, denn wir haben Beobachtungen auch hier in der Schweiz von knapp 1000 Jahren. Wir wissen, wie sich Erdbeben allgemein verhalten. Wir wissen, dass wir aus der Vergangenheit lernen können. Also der Schlüssel, die Vergangenheit ist da der Schlüssel auch für die Zukunft. Die Regionen, wo es jetzt Beben gibt, werden sich ähnlich verhalten. Wir können den lokalen Untergrund studieren. Wir wissen, wie sich genau die Wellen dort ganz lokal verhalten. Wir wissen, wie sich Beben hier ausbreiten, relativ oder anders zu dem, wie sie vielleicht in Japan oder Kalifornien sich ausbreiten. Also es gibt da schon sehr viele Sachen, die man zusammentun kann. Das Wesentliche ist dann oftmals, dass man die Unsicherheit in seinem eigenen Wissen dann auch charakterisieren muss. Wie sicher bin ich mir denn, dass das so kommen wird, dass ein Beben so häufig ist oder dass der Boden so stark schwingen wird? Und das ist noch mit das Schwierigste, eigentlich seine eigene Unwissenheit dann auch in Formeln, in Zahlen ausdrücken zu können.
Also wie sicher oder unsicher ist das jetzt in diesem Fall, wenn man Angaben macht für Erdbebensicherheit von Staudämmen oder so?
Der Grund, warum man das ja eigentlich macht, warum man herausfinden will, wie groß die Gefährdung denn für ein Haus, für eine kritische Anlage ist, ist, dass man sich absoluten Schutz nicht leisten kann. Denn das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist immer viel schlimmer als das, gegen was man sich beschützen kann. Das ist ein Magnitude, sehr, sehr großes Beben direkt unter ihren Füßen, wo es ganz fürchterlich schütteln wird. Und wenn man gegen das überall beschützen müsste, wäre es einfach sehr langweilig, wenn man überall nur noch Betonbunker hinbauen darf und auch sehr teuer. Das heißt, Sie müssen herausfinden, wie Sie Ihre begrenzten Reserven einsetzen und wie Sie einen relativen Schutz kaufen, den Sie als Gesellschaft für sinnvoll halten. So. Und das erzielt man dadurch, dass man wirklich an einem Standort dann die bestmögliche Vorhersage macht und sagt, hier wird es in den nächsten 10.000 Jahren oder mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in den nächsten 30 Jahren so und so stark schütteln. Und das ist dann das, wie man diese Anlage auslegt, sodass in dem Fall wirklich nichts passieren kann.
Sie hören die Sendung «Kontext» mit dem Seismologen Stefan Wiemer, dem Leiter des Schweizerischen Erdbebendienstes an der ETH Zürich, über Erdbeben in der Schweiz und ihre regelmäßige Überwachung seit 100 Jahren. Stefan Wiemer, ich möchte noch auf neuere Entwicklungen zu sprechen kommen, die es gibt, neue Herausforderungen. In jüngster Zeit, da sind ja nicht mehr nur natürliche Beben im Gespräch, also sorgen für Aufregung hin und wieder, sondern vor allem die menschgemachten künstlichen Beben, Stichwort Geothermiebeben, in Basel vor ein paar Jahren und letztes Jahr in St. Gallen. Beim Bohren nach Erdwärme sehr tief hinab in den Untergrund, das haben diese zwei Geothermieprojekte gezeigt. Das kann auch Spannungen erzeugen im Gestein und dann Erdbeben. Haben Sie ein gutes Gefühl bei den diversen Geothermieprojekten, die jetzt in der Schweiz noch geplant sind, als Seismologe?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist für uns eine neue Herausforderung ein bisschen. Wir haben das Problem bis zu den Baselbeben weniger direkt eigentlich wahrgenommen. So. Und wir hier in der Schweiz, aber vielmehr noch weltweit, sind halt mit diesem Phänomen induzierte Beben dabei, Wege zu finden, wie kann man damit umgehen. Das hat man in der Bergbauindustrie, im Kohlebergbau, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da war das eigentlich schon seit 50, 100 Jahren so, dass also durch Erdbeben es geben kann und Schäden dadurch auch manchmal kommen. Der Geothermie muss man erst neue Wege finden, eigentlich so damit umzugehen und das genau zu verstehen. Ich denke, man hat eine Menge dazugelernt in den letzten Jahren. Man wird in zukünftigen Projekten noch vorsichtiger sein, noch mehr versuchen zu vermeiden, dass dabei Erdbeben ausgelöst werden können. Und man muss sich auch noch vor Augen führen, dass beides, St. Gallen und Basel, so schlimme Beben nun auch wieder nicht waren. Das waren Magnitude 3, 3,5 Beben. Es hat stark geschüttelt, es hat vielleicht kleine Risse gegeben, aber im Endeffekt ist nichts Schlimmes passiert so. Also ich persönlich bin der Meinung, die Geothermie, weil es eine attraktive Energieform ist, hat durchaus noch eine Chance und sollte nicht aufgrund der Erdbeben schon aufgegeben werden.
Was konnten Sie aus diesen zwei Geothermiebeben lernen für die Zukunft der Geothermie?
Ich leite persönlich eine Arbeitsgruppe in dem Bereich. Wir versuchen halt wirklich zu verstehen, wie sind denn eigentlich die Poren, Wasserdrücke, also der Druck des Wassers, das man da einpresst oder das dort läuft. Wie führt das dazu, dass so Beben eigentlich ausgelöst werden? Und wir haben eigentlich mittlerweile recht genaue Modelle, die dann wir benutzen können, um mehr oder weniger in Echtzeit, wenn wir dort unten dann auch ein Projekt durchführen, dazu beitragen, vorherzusagen, ja, wie viel Beben wird es denn geben? Ein bisschen ähnlich, wie es vielleicht in der Meteorologie wie ein Wetter sein kann, also wie stark wird es denn mal regnen. Und diese Modelle, denke ich mir, sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Wir können also mit ein bisschen mehr Verlässlichkeit vorhersagen, was kommt. Und dann gibt es halt immer wieder Überraschungen, wenn manche Dinge dann doch wieder ganz anders kommen, als man sich das so vorstellt.
Sie haben selber schon gesagt, Geothermiebeben in der Schweiz, die waren jetzt nicht besonders stark. Und generell Geothermiebeben auch weltweit sind meines Wissens jetzt nicht wirklich ganz große aufgetreten. Es hat aber jüngst Studien gegeben von Öl- und Gasbohrungen unterschiedlicher Art. Ich kenne solche aus den USA. Die haben gezeigt, dass dort, wo zum Teil in sensible Gebiete hineingebohrt wurde, wo eine Störung im Untergrund war, die eigentlich über sehr lange Zeit, Jahrmillionen inaktiv war, dass durch dieses Bohren plötzlich wieder Erdbeben aufgetreten sind und dann zum Teil also stärkere als nur 3. Das waren dann auch 4 und 5 Magnituden. Sind das jetzt Einzelbefunde ohne Aussagekraft oder wie ernst muss man die nehmen?
Es hat sich schon ein bisschen was gewandelt im Vergleich zu früher. Also es hat sich nicht nur der Zeitgeist gewandelt. Heute ist man versteht mehr über Beben, man will mehr wissen, man beobachtet sie besser. Es hat sich auch das gewandelt, was eigentlich im Untergrund so ein bisschen passiert in den USA. Sie haben es angesprochen. Dort ist es nicht das Bohren an sich, sondern es ist verwandt mit dem, was wir unter dem Stichwort Fracking, also der Gasextraktion von Gas und Öl, das in der Formation sehr fest sitzt, drin sind. Und eigentlich nicht das Fracking an sich, sondern das Wastewater, also das Wasser, was übrig bleibt, weil man sehr viel zusätzliches Wasser rausgezogen hat, das dann wieder in den Untergrund verpresst wird. Und man findet halt, dass diese großen Wassermengen, die in den tiefen Untergrund verpresst werden, an einigen Orten halt diese Verwerfungszonen wieder aktivieren können. Das ist eigentlich gut verstanden, aber dadurch, dass man halt durch Fracking jetzt so viel mehr Wasser hat und so viel mehr in den Untergrund verpresst, gibt es auch viel, viel mehr Beben. Das heißt, dort ist das wirklich ein großes Problem geworden und die Anzahl Beben in Oklahoma ist jetzt so hoch, wie sie in Kalifornien momentan ist. Es ist also wirklich ein fundamentaler Wandel in der Anzahl Beben, die da passiert durch diese Technologie, die da angewandt wird.
Fracking ist ja in der Schweiz zurzeit noch nicht Realität. Das ist ein recht invasives Verfahren, wo man verdünnte Chemikalien in den Untergrund pumpt. Das ist sehr umstritten. Aber wenn man jetzt nur so einfache Gasbohrungen nimmt oder Geothermiebohrungen, da würden Sie jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass die eine Störungszone quasi wieder wecken könnten, die schlummert.
Das kann passieren, das hat man zum gewissen Grad in St. Gallen ja gemacht. St. Gallen war eine Störungszone, die man erkannt hat. Man hat sie ja deshalb bewusst angebohrt, weil dort das Wasser besser zirkulieren kann. Und die hat man durch das Wasser dann auch mehr angeregt. Wahrscheinlich war sie schon immer aktiv, aber halt viel niedriger. Und dann beschleunigt man diese tektonischen Prozesse durch das Wasser um einen Faktor 10.000 oder 100.000 und plötzlich erntet man halt mehr Beben. Und die große Unsicherheit in St. Gallen für uns und für die Leute in St. Gallen war halt, ja, war es das? 3,5? Ist es das Größte? Oder könnte es, wenn es denn dumm läuft, auch noch deutlich größer werden? Wäre ein 4,5 oder gar ein Magnitude 5 durch solche Sachen auch noch möglich? Und da tun wir uns immer noch schwer, endgültige Antworten zuzugeben.
Werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft, Stefan Wiemer. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für einen erfolgreichen Erdbebenschutz für die Zukunft?
Auf unserer Seite der Seismologie werden wir weiter daran arbeiten, halt zu verstehen, wie häufig gibt es Beben, wo treten sie am meisten auf und vielleicht auch weiter an diesem Traum der Erdbebenvorhersage, halt wirklich Beben vorhersagen zu können. Ich denke, für die Schweiz, wenn man ans Erdbebenrisiko denkt, ist es halt wirklich das Wichtigste, dass wir diese Erkenntnisse aus der Seismologie dann auch in der Baupraxis umsetzen, dass wir halt zunehmend hingehen und unsere Häuser erdbebensicherer bauen. Denn das erdbebensichere Bauen kostet sehr, sehr wenig mehr, kann aber dann in dem Fall, dass ein Beben kommt, wirklich große Schäden vermeiden. Und ich denke, da haben wir eine Chance, dass die Beben bei uns selten sind. Wir können also in 30, in 50, in 100 Jahren wirklich die Schweiz so umgebaut haben, dass eigentlich Erdbeben kein Problem mehr sein sollten.
Wie erdbebensicher ist die Schweiz denn heute gebaut?
Leider nicht so sicher. Es gibt also einen Großteil der Gebäude, 70-80% der Gebäude sind nicht nach Erdbebennormen gebaut. Auch jetzt ist die Umsetzung der Erdbebennormen noch lückenhaft, genauso wie wir noch keine Erdbebenversicherung innerhalb der Schweiz eigentlich haben, die obligatorisch ist. Wir sind also nur begrenzt gut auf ein starkes Beben vorbereitet.
Sie haben vorher noch die Prognosen ins Spiel gebracht. Bis wann schätzen Sie, werden zuverlässige Erdbebenprognosen möglich sein?
Es ist gut möglich, dass wir nie in der Lage sein werden, Erdbeben vorherzusagen. Aber ich persönlich hoffe noch, dass wir Forscher irgendwann eine Lösung für das Problem finden können.
Erdbeben und wie wir sie besser in den Griff kriegen. Das war die Sendung Kontext von Anita von Mont mit Stefan Wiemer. Er ist Seismologe und leitet den Schweizerischen Erdbebendienst, der dieses Jahr 100-jährig wird und das 100-Jahr-Jubiläum im September dann mit verschiedenen Anlässen auch feiern wird.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.